Trauriges Wetter draußen. Ich verstehe sehr gut, wenn man liegen bleiben will, aber ich bin froh, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Okay, ein kleiner Nachtrag. Ich habe eine schöne Website gefunden. Na, das tut es noch nicht. Also ich bin ganz begeistert. Ich hatte ja bei der letzten Vorlesung meinen Klicker runtergeschmissen und dann tat er nicht mehr. Und am nächsten Tag hat er plötzlich einfach so wieder getan. Also das ist großartig. Leider kann ich mir jetzt keinen neuen kaufen. Mit einem schönen grünen Laser. Also wir müssen mit diesem hier auskommen. Ja, also wenn man mal ein Gefühl dafür kriegen will, wie das mit der Suche ist, ja, dann kann man sich mal dieses hier angucken. Das gucken wir uns gleich mal gemeinsam an. Aber dieses Bild hier, was ein bisschen elaborierter ist, als was wir jetzt mal gleich gemeinsam als Experiment machen, ist, zeigt hier uns einen A-Stern-Pfadsuch-Algorithmus. Ja, wir wollen von hier nach da, ja, und haben was wie eine Manhattan-Distanz und haben natürlich diese ganzen Probleme hier drin, ne, sodass wir nicht geradeaus gehen können. Und das Interessante ist, wenn man sich hier mal anguckt, was wie der abgegraste Bereich aussieht eines A-Sterns, dann sieht man, ja, dass man hier irgendwie so eine seltsame Fläche hat. Und wenn man das, sagen wir mal, mit Breitensuche vergleichen würde, bei Breitensuche wäre der abgegraste Bereich wäre rund. Natürlich, ne? Oder zumindest rund modulo Mäuerchen. Und hier sehen wir doch, dass das irgendwie eine domänenspezifische Struktur hat. Ja, man guckt mal eben so den Gang lang und man guckt sozusagen in jeden Raum mal rein und findet dann hinterher letztlich sein Ziel. Das ist, was Heuristiken uns geben. Ja, und A-Stern uns geben. Greedy Search würde hier auch sehr gut funktionieren, aber das gucken wir uns an. Und dieses Pfadfinden, dieser Pfadfinde-Sache, ich muss das mal etwas, warum ist das hier gerade? Ja, genau. Ja, das ist diese Website, Stückchen JavaScript. Da kann man irgendwelche Hindernisse bauen. Machen wir mal irgendwie. Sowas, man kann den Start, na, komm schon, Start machen und sagen wir mal ein Ziel machen. Und jetzt kann man verschiedene Suchalgorithmen machen. Also ich fange mal mit Iterative Deepening an. Ja. Und man sieht, das Ding geht mit Tiefensuche los und hat hier eine ganze Menge Spaß in der Gegend. Ja, es kommt nicht um eine Kurve. Warum nicht? Weil ja, hier ist der momentane Cut-off. Okay? Und ich habe das gestern mal ein paar Stunden laufen lassen und beim ganz ähnlichen Problem war es eben nach Stunden immer noch, hat es so irgendwie in der Gegend Spaß. Ab und zu mal hat es sich dann irgendwie hier bis nach dahin verlaufen und dann und so weiter. Ja. Also dem kann man jetzt eine ganze Weile lang zugucken. Das wollen wir jetzt mal nicht machen. Ja. Man kann auch einfach A-Stern machen und Bombs. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, beides hat irgendwie eine Manhattan-Distanz als Heuristik gehabt. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass der Suchraum im Wesentlichen gerade diese F-Konturen sind. Ja, man hat einen Suchraum, der sich im Wesentlichen dem Pfad, den man hinterher finden wird, anschlängelt. Und je nachdem, wie viel man sich verschätzt in der Distanz, hier in diesem Fall Manhattan, so breit sind hier die nutzlos durchsuchten Dinge. Okay. Ich finde das ein ganz hübsches Ding. Man kann damit sehr viel Energie verbrennen, wenn man Iterative Deepening oder sogar Breitensuche macht oder so etwas. Ja, und man kann so ein bisschen für die Suchräume ein Gefühl bekommen. Genau, Nachtrag zur ersten Woche. Gott. Okay, wir haben uns im Wesentlichen beim letzten Mal mit lokaler Suche beschäftigt. Lokaler Suche für Situationen, wo die systematische Suche, wie wir es gesehen haben, und ich meine, das war ganz schön zu sehen bei der Iterative Deepening Search hier, ja, das ist sehr systematisch. Das heißt, es ist immer so ein Gezucke. Ja, macht immer im Wesentlichen das Gleiche, nur hat man sich da irgend so einen Block am Anfang irgendwo verschoben. Und ganz systematisch wird der gesamte Suchraum durchgesucht. Und egal, ob man irgendwie schon weiß, dass man da sicherlich keine Lösung zu erwarten hat, dann wird er trotzdem systematisch abgesucht. Ja. Lokale Suche macht das Ganze anders. Es geht im Wesentlichen darum, dass man unsystematisch sucht, aber dadurch, durch das unsystematische Suchen, tiefer in den Suchraum absteigen kann. Ja, und wenn man das gut macht, dann findet man Lösungen und sonst eben nicht. Ja? Typische Art von Problemen sind sowas wie das Dammproblem, hatten wir uns angeguckt. Und die Idee ist, dass man dann solche Hill-Climbing-Algorithmen macht, indem man irgendwie heuristisch oder auch weniger heuristisch die Zustände evaluiert. In diesem Fall hatten wir uns angeguckt, sozusagen, wie viele Attacken möglich sind zwischen den Dammen. Und dass man dann einfach immer in Richtung der besten Aktion geht. Das hat Probleme. Ja, wir finden A, natürlicherweise nur lokale Maxima, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Und wir haben allerlei, ich will mal sagen, Flachstellenprobleme, wo man eben einfach nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll. Und im Wesentlichen, also jemand hat es mal charakterisiert als Hill Climbing ist wie wenn man versucht an eine Nadel im Heuhaufen zu finden, aber wenn es alles stockfinster ist, also man sieht nichts und außerdem hat man Amnesie, ja, das heißt man weiß, man kann sich an nichts mehr erinnern. Man kann sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber in vielen Fällen ist das trotzdem erstaunlich, was man machen kann. Und der Trick an der Sache ist, dass wenn man schon diese lokale Maxima-Problematik hat, oder Minima, je nachdem, wie man es immer sieht, dass man dann durch Randomisierung letztlich Fortschritte machen kann. Ja? Wenn man irgendwie in einem lokalen Maximum gefangen ist oder auf so einer Schulter oder auf so einem Tableau oder wo auch immer, dann kann man einfach sagen, okay, wir fangen neu an und gucken mal, was daraus wird. Da das für viele echte Probleme angewandt wird, lokale Suche, also Konfigurieren von Fabriken, Chip-Design, allerlei solche Dinge, Transportplanung, gibt es davon sehr viele ingenieurstechnisch ausgereichte Varianten und sehr viele Varianten, von denen wir uns einige angeguckt haben, relativ stellvertretend, sowas wie Simulated Annealing, das ist, wenn man das Problem hat, dass der Suchraum, welche davon funktioniert, von diesen ganzen Varianten, hängt sehr stark ab, wie ihr Suchraum strukturiert ist. Das ist immer sehr schwer auf so einer Folie irgendwie darzustellen. weil es sich typischerweise um 100.000 dimensionale Räume handelt und leider unsere, oder zumindest meine Anschauung, ab 3 irgendwann anfängt auszusetzen. Aber also zum Beispiel dieses Simulated Annealing ist gut, wenn man solche Kammstrukturen hat, wo man sozusagen ganze Reihen von Folgen von lokalen Maxima haben, die irgendwie hochgehen. Ja, wie so ein Bergkamm, wo man immer die Zacken hat und muss man immer ein klein bisschen runter und dann auf den nächsten höheren Zacken. Und dann irgendwann, wenn man Glück hat, kommt man auf den Gipfel. Habe ich ja hier versucht darzustellen. In solchen Fällen ist dieses Simulated Annealing gut, wo man sagt, gut, wir laufen mal eine Weile und in zufälligen Abständen springen wir zufällig weit, aber immer weniger oft und immer weniger weit. Okay? Dann weiß man zwar immer noch nicht aus theoretischen Gründen, wann man aufhören sollte, aber da hilft einem die Praxis und man kann das einfach für ein gewisses Problem optimieren und ausprobieren und dann irgendwie zu einer Sache kommen, die dann wieder ganz gut funktioniert. Eine weitere Sache, die wir uns angeguckt hatten, war dieses Local Beam Search, wo man sagt, was wir mit einem Sucher machen können, können wir auch mit mehreren Suchern machen und die können einander rekrutieren und so weiter. Und das ist dann letztendlich irgendwie auf genetische Algorithmen rausgelaufen, wo man auch letztlich ein Konfigurationsproblem hat durch Suche und wo man die Evaluation macht, die heuristische Evaluation einfach durch Survival of the Fittest. Und dieses Recruiting von mehreren Suchern, ja, jedes Individuum oder jeder Genotyp in gewisser Weise ist ein Sucher, nämlich nach dem optimalen Genotyp. Das Recruiting ist eben Kommunikation, das ist in diesem Fall Austausch von Genmaterial. Und dann haben wir noch Mutation, was sagen diese randomisierten Sprünge sind. Und im Wesentlichen sind tatsächlich biologische Prozesse so etwas, dass man sucht nach dem angepassten Genom. Mit einer bestimmten Suchstrategie, in diesem Fall Local Beam Search, artiges Zeugs. Genau, genetische Algorithmen ist enorm wichtig in der Praxis und auch da gibt es eine ganze Spielwiese. Man könnte ganze Vorlesungen halten über so etwas. Die wären dann natürlich sehr, sehr speziell. Hinterher könnten Sie tatsächlich gut genetische Algorithmen und in die Forschung einsteigen. Das ist nicht das, was ich mit dieser Vorlesung will. Ja, also diese Vorlesung ist mehr sowas wie ein gemeinsamer Spaziergang durch den Gemüsegarten und wir gucken an jeder Pflanze mal und riechen so ein bisschen dran. Ja, das heißt noch nicht, dass wir die Pflanze wirklich gut verstehen. Okay, gut. Gibt es irgendwelche Fragen hierzu? Gut. Das nächste, was wir angefangen haben, so ein bisschen, ist, dass wir immer noch Suche machen, aber wir kommen von den statischen Welten weg, von dem Single Player oder Single Agent Situationen weg. Es gibt nämlich noch andere Agenten und die arbeiten in diesem Fall verlässlich gegen uns. Ja, Spiele sind deswegen interessant, weil man das als so eine Art Benchmark verwenden kann für Multi-Agenten-Situationen. Und bei Multi-Agenten-Situationen hat man immer mehrere Möglichkeiten. Entweder die anderen Agenten helfen mir, oder denen ist das wurscht, oder sie sind gegen mich. Und die Spiele sind eigentlich ein sehr schönes Reagenzglas in gewisser Weise, um rauszukriegen, wie macht man das denn, wenn die anderen Agenten gegen einen arbeiten. Das müssen in den Anwendungen nicht unbedingt dann hinterher andere Spieler sein. Es könnte auch so sein, dass es inhärent kompetitive Situationen gibt. Ja, ich will den Sahnekuchen haben, jemand anders will den Sahnekuchen auch haben, und dann wird natürlich der andere, der den Sahnekuchen auch haben will, alles tun, damit ich den nicht kriege, weil sonst er ihn nicht kriegt. Also es ist nicht nur Spiele, die uns hier letztlich interessieren, aber Spiele haben den großen Vorteil, dass wir sehr genau verstehen, wovon wir sprechen. Ja? Der Rest aller Dinge ist relativ klar. Schach wissen wir, was es ist. Es gibt 64 Felder. Es gibt, wie viele sind das? 11, wahrscheinlich nicht mal 9 oder sowas, verschiedene Arten von Figuren. Und so weiter. Und wir wissen genau, was die alle machen. Der unsichere Aspekt ist, was mein Gegner macht. Und das ist letztlich genau das, was wir hier untersuchen. Ja? Typisches Beispiel. Schach. Schach ist ein Spiel, das ist im Wesentlichen, quote unquote, gelöst. Ja? Es gibt keine menschlichen Spieler mehr, die mithalten können. Vielleicht werden hier noch welche geboren, aber bisher nicht. Es gibt viele andere Spiele, die gelöst sind. Dame war so ein Spezialfall. Da gab es dann irgendwie mehrere Jahre lang, war Dame im Wesentlichen halb gelöst, weil es gab noch einen Spieler, der war nicht schlagbar von den Maschinen. Alle anderen Menschen waren geschlagen. Und es gab diesen einen, ja, der hat fast 10 Jahre lang war der besser als die Maschinen. Und dann wurde das Problem gelöst dadurch, dass der gestorben ist. Vielleicht nicht ideal, aber und dann war Dame plötzlich nicht mehr so interessant als Forschungsthema. Ja. Das andere, was natürlich bei Spielen klasse ist, ist, dass man damit kommt man ins Fernsehen, und das macht es natürlich einfacher, Forschungsmittel dafür loszureißen. Gut. Also, Schach. Und bis vor kurzem hatten wir, wenn wir KI-Vorlesungen gemacht haben, hatten wir es einfach und hatten immer gesagt, ja, aber es gibt noch dieses eine Spiel, das noch nicht gelöst ist. Ja, Go. Das war irgendwie viel schwerer als Schach. Und das war noch nicht gelöst, und deswegen können wir sagen, so, jetzt müssen wir aber mal, ne? Oder ihr könnt jetzt ja mal darüber nachdenken. Leider ist jetzt im letzten Jahr mit AlphaGo das auch verschwunden, und wir mussten alle unsere Vorlesungen umschreiben. Okay? Ich hoffe, ich habe alle Go ist ungelöst beseitigt. Wenn Sie eins finden, dann können Sie es mir ja sagen. Also, ja, was wir jetzt machen, ist, dass wir Suche machen, aber nicht Suche alleine, sondern da sitzt uns ein anderer Agent entgegen, und der will, dass wir verlieren. Das fasziniert die Leute schon lange, darüber haben wir gesprochen. Wie immer haben wir uns darüber unterhalten, dass wir nahezu alle interessanten Dinge hier in dieser Vorlesung nicht machen. Ja, also kein Fußball. Ja, warum nicht? Also aus verschiedensten Gründen. Ja, weil das kein Zwei-Spieler, sondern ein 22-Spieler. Spiel ist, die Zustände sind nicht diskret, es ist nicht voll wahrnehmbar, ja, passiert immer irgendwas Verdecktes, ich weiß nicht mal, was die anderen wollen. Deterministisch ist es natürlich auch nicht, es gibt so Sachen wie Wind und man kann ausrutschen und alles sowas. Ja, also was wir machen, ist, wir machen zwei Spieler, wir geben den Namen Wir sind immer Max und dann gibt es noch einen anderen Spieler, der heißt Min. Und es geht immer in Runden. Ja? Wir haben ein Nullsummenspiel. Das ist alles, was mir Freude macht, macht dem Gegner Ärger. Okay. Gut. Und bei Schach ist das ganz einfach. Ja, wir haben zwei Spieler, schwarz und weiß. Weiß fängt ja immer an, deswegen ist das Max. Also wir. Schachmatt und Remis sind die terminalen Zustände. Und man, wenn man gewinnt, kriegt man irgendwie plus 100. Und wenn man verliert, kriegt man minus 100. Und wir wollen natürlich plus 100. Okay? Sehr einfach zu modellieren. Backgammon, da muss man würfeln. Das können wir nicht, das macht es undeterministisch. Halmar hat mehr als zwei Spieler, Fußball auch. Kartenspiele hat man irgendwie. Die verdeckten Karten. Und dann natürlich alle diese Spiele, in denen Kooperation hilft. Die können wir auch nicht. Das heißt aber nur, dass die Algorithmen, die ich hier vorstellen werde, das nicht können. Ja? Die sind natürlich alle in diese Richtung erweitert worden. Und manchmal ist das auch nicht rasend schwer. Also gerade mehr Spieler, Nullsummenspiele, kann man diese Algorithmen, die wir heute uns angucken werden, relativ trivial darauf erweitern. Sie werden nur noch lästiger natürlich, aber das ist kein Problem. Und wenn man halt dann irgendwie ein solches Spiel angehen will, dann muss man sich halt durch die Literatur kämpfen, beziehungsweise die Literatur selber erfinden für diese Erweiterung. Aber natürlich ist das die Literatur ist riesig. Einfach deswegen, weil Spielen so viel Spaß macht. Gut. Formalisierung. Ja, und dies hier ist eine Sache, obwohl da jetzt jede Menge Mathematik steht. Ist das genau das oder etwas Äquivalentes, wenn ich euch Ihnen als Übungsaufgabe gesagt hätte, ja, erfinden Sie doch mal die Formalisierung, Sie haben 2 Stunden Zeit, dann wäre irgendwie sowas von der Bauart rausgekommen. Ja, man setzt sich einfach hin und überlegt sich, was haben wir denn? Ja, offensichtlich haben wir Zustände, wir haben Aktionen, wir haben eine Transitionsrelation und wir haben einen initialen Zustand. Das kennen wir ja schon. Ja. Das Einzige, was irgendwie neu ist, ist, dass wir Max-Zustände und Min-Zustände haben und terminale Zustände, die gehören keinem von den beiden. Und wir haben Max-Aktionen und Min-Aktionen, also im Prinzip sägen wir alles in der Mitte durch. Ja. Und man kann sich auch schon vorstellen, wie man das machen würde mit einem 5-Spieler-Spiel. Ja. Dann sägt man es nicht in 2 Teile, Max und Min, sondern in 5 Teile zwischen von A bis, was weiß ich, F oder sowas. Und dann haben wir eben die Terminalzustände. Das ist halt, wenn das Spiel zu Ende ist, wie auch immer. Und dann haben wir eine Nützlichkeitsfunktion auf den Terminalzuständen. Ja, das ist typischerweise bei Spielen so, wenn man nicht zu Ende gespielt hat, weiß man nicht, wer gewonnen hat. Ja? Das ist nicht also sowas wie bei anderen, wie man sagen, Spielen wie ein Roulette-Abend oder sowas, wo man einfach jederzeit sozusagen seine Chips nehmen kann und sagen, so, das reicht mir jetzt. Ja, ist mir im Schach nicht so. Wenn man vorher aufsteht und geht, dann hat man automatisch verloren. Okay. Gut. Was wollen wir? Was ist eine Lösung? Eine Lösung ist eine Strategie, die sagt einem der beiden Spieler, Max oder Min, was er in jedem Schritt tun soll. Ja? Für jeden Zustand, was die nächste optimale Aktion ist. Wenn wir das haben, dann spielen wir optimal und gewinnen immer, wenn Gewinnen überhaupt möglich ist. Ja, es gibt Spiele, die haben eine Gewinnstrategie. Also da weiß man, wenn man anfängt, kann man immer gewinnen, wenn man optimal spielt. Die sind meistens nicht so, dass es dann da Wettbewerbe gibt, weil wenn die einmal bekannt ist, dann werden die Wettbewerbe furchtbar langweilig. Aber das ist das, was wir gerne hätten. Eine Strategie, die einem zu jedem Zustand sagt, was man tun soll. Und dann kann man, wenn man diese Strategie am Anfang irgendwann mal ausgerechnet hat, dann kann man einen sehr einfachen Reflexagenten bauen, der reflexartig dieses Spiel durchspielt, sozusagen Ameisenintelligenz in Schach. Wenn wir eine Schachstrategie hätten, dann könnte man die einer hinreichend großen Ameise, weil man braucht ja irgendwie zumindest mal die Möglichkeit, eine Strategie zu speichern, und ich bin mir nicht sicher, ob Ameisen das können. Aber einer hinreichend großen Ameise kann man dann Schach beibringen, und die spielt das und gewinnt. Okay? Gut. Ja, warum machen wir das nicht einfach? Nun, das Problem ist, dass Spiele sind einfach zu groß. Wir haben zu viele Zustände. Ja? Die Anzahl der Zustände ist exponentiell groß, weil wir eben doch einen relativ hohen, in diesen Suchbäumen, wir haben einen relativ hohen Faktor an, also an Verästelungsfaktor in diesen Bäumen. Und dadurch haben wir dann sowas wie Zustände in Schach 10 hoch 40. Wenn man sich überlegt, dass, sagen wir mal, einen Zug durchzurechnen, kostet vielleicht eine Mikrosekunde, dann haben wir 10 hoch 6. Dann, wie viel Sekunden im Jahr gibt's? Sicherlich weniger als 10 hoch 10, oder? Dann sind wir bei 10 hoch 16. Und dann haben wir nochmal 10 hoch 9 Jahre für das Alter der Erde. Und ich glaube 10 hoch 11 oder sowas für das Universum oder sowas. Und dann sind wir noch lange nicht bei 10 hoch 40. Ja, das heißt, ausrechnen können wir 10 hoch 40 Zustände einfach nicht. Insbesondere bräuchten wir eine relativ große Ameise. Ja, denn die müsste natürlich die Strategie, die zu jedem dieser Zustände sagt, was ich denn als nächstes mache, müsste die irgendwie wissen, was zu tun ist. Also die Strategie speichern die Ameise. Und das fängt auch an, schwierig zu werden. Bei Go ist es alles noch ein bisschen schlimmer. Ja, da haben wir noch ein paar mehr Zustände. Und weil wir ja uns immer nur Suchbäume angucken, statt Suchgraphen, in den Algorithmen, die wir gerne sehen, ist es alles noch viel schlimmer. Ja, also dann haben wir Chess sowas wie 35 hoch 100. Das ist irgendwie 10 hoch 140, und bei Go ist es alles noch viel schlimmer. Okay? Was ich Ihnen hiermit eigentlich sagen will, ist, dass wir keine Chance haben, das Problem für reale Spiele tatsächlich vollständig zu lösen. Spiele sind einfach zu groß. Selbst etwas so Einfaches wie ein Spiel ist zu groß, als dass wir es mit Brute Force erledigen können, egal wie schlau unsere Algorithmen sind. Gut. Dies hier wird Ihnen bekannt vorkommen, ja? Aber ich möchte es trotzdem nochmal ins Bewusstsein rufen. Wenn wir wenn wir uns überlegen, wie werden die Probleme beschrieben? Wir haben das schon bei den allgemeinen Suchproblemen gesehen. Da gab es ja eben diese explizite Beschreibung, sprich alle Zustände, was machen wir denn da? Ja, das wäre auf jeden Fall ein ziemlich großes Buch. Dann gibt es natürlich diese Blackbox- oder API-Beschreibung. Wenn man die Aktionen in Schach sozusagen nach und nach ergibt, ja, dies, das erste wäre diese Strategie, von der wir uns gerade überzeugt haben, dass wir sie nicht kriegen werden, weil sie zu groß ist. Ja. Hier ist die Repräsentation, dass man Blackbox hat, wo man in einem API einen nach dem anderen Zug kriegt, aber dass man nicht weiß, wie sie generiert werden. Ja, die haben einfach Springer auf 7 oder sowas. Ja. Und dann gibt es natürlich deklarativ, dass man eine Sprache irgendwie, als man ein Spiel irgendwie beschreibt. Das ist das, was sie in der Spieleanleitung, wenn sie ein neues Spiel kaufen, und dann gibt es ja immer so ein kleines Büchlein dabei, und da kriegt man in natürlicher Sprache, kriegt man beschrieben, das und das ist, was man machen muss und so weiter und so fort. Und das reicht uns Menschen natürlich aus. Ja. Aber leider den Maschinen nicht. Also ich kann nicht einfach ein Civilization KI bauen, indem ich sage, so, und jetzt lies mal die Spielanleitung, die dabei ist, und dann spiel mal los. Also wir sind hier immer noch hier so in der Blackbox-Welt. Ja? Wenn wir da noch mal ein bisschen uns das überlegen, was passiert da so, ja, also dieses explizit haben wir uns schon überzeugt, das funktioniert nicht, das ist zu groß. Diese Blackbox API Description, also Beschreibung, ist das, was wir hier in diesem Kapitel der Vorlesung uns genau angucken. Ja, wie kann man nach und nach Züge auswählen? Ja, und was man natürlich sich auch vergegenwärtigen muss, ist, dass man auf dieser Ebene Programme baut für ein spezielles Spiel. Ja? Aus einer KI-Perspektive ist das ein wenig fragwürdig. Ja, es gibt zwar Leute, die behaupten, ja, so und so ist der geborene Schachspieler. Ja, oder so und so ist der geborene Fußballspieler, der hat schon ganz krumme Beine und ist relativ massiv gebaut und kann schnell rennen, ja. Aber hier ist es wirklich schlimmer, ja. Das ist zum Beispiel, das wäre, dass die Programme, die Schach spielen, können nicht Go spielen. Bei Menschen ist das anders. Ja. Natürlich ist man nicht gleich ein guter Go-Spieler als guter Schachspieler, aber man kann das zumindest ohne weiteres. Und fast alle von ihnen können mehrere Spiele spielen. Ja? Das heißt, was ich Ihnen hier vorführe, ist natürlich einerseits, die Algorithmen sind einerseits relativ breit anwendbar, aber wir werden sehen, dass wir Spezialwissen brauchen, das uns helfen wird, wirklich in den Spielen besser zu werden, also wo man informierte Suche macht im Wesentlichen. Dieses menschliche Wissen braucht man, werden wir sehen, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und insofern haben wir wieder nicht autonome Agenten, nämlich welche, wo man das menschliche Wissen tatsächlich einbringt zur Evaluation. Und das ist irgendwie der große Pferdefuß. Ich will Sie vorher warnen. Ja? Wir werden hier eine allgemeine Theorie machen. Minimax- und Alpha-Beta-Suche. Die aber erstens mal spezialisiert ist auf diese spezielle kleine Klasse von zwei Spieler, Nullsummen, zugbasierte Spiele, die wir uns hier angucken. Und die außerdem dann noch als in gewisser Weise Hidden Parameter diese Evaluationsfunktionen hat, die wir uns angucken. Man kann auch anders. Ja, man kann auch, und das sind so typisch diese AGI artigen Ansätze, wo man sagt, das, was die Leute da von AlphaGo machen und so weiter, das ist ein richtiger Betrug. So geht Intelligenz gar nicht. Was man eigentlich will, ist eine Aufgabe, wo man sagt, so, ich gebe dir jetzt ein neues Spiel und eine Beschreibung. Dann braucht man eine Spiele-Beschreibungssprache, ja. Es gibt eine Game Description Language, in der man dann die Spielregeln aufschreiben kann und du kriegst das Brett, du kriegst die Beschreibung, also im Prinzip genau das, was passiert, wenn man irgendwie sich ein Spiel kauft, ja, dann reißt man diese Klarsichthülle ab, macht die Schachtel auf und dann liest man sich erstmal durch, worum es hier geht und dann fängt man an zu spielen. Ja? Das, und da muss ich den Leuten vollkommen recht geben, ist eigentlich viel näher an der Intelligenz, weil das ist etwas, was wir Menschen können. Das ist etwas, was AlphaGo nicht kann. Ja, dem kann man nicht irgendwie sagen, so, und jetzt spielen wir mal Schach, ja, hier sind die Regeln, mach mal. Ja, mach das erstmal gar nichts. Und das ist also eine Sache, die gemacht wird. Es gibt also seit 2005, seit etwa 10 Jahren, gibt es regelmäßige Spiele, Börsen, wo genau das passiert. Man schreibt ein Spiel in dieser GDL-Sprache nieder und dann treten die Spieler gegeneinander an. Das werden wir hier nicht machen. Ja? Im Gegenteil, was wir machen werden, ist tatsächlich nochmal so ein Spiel, Kalaha oder Mancala. Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen. Und das ist auch nicht der Anspruch, den ich hier habe. Dieses hier ist natürlich viel, viel schwerer. Und sehr häufig sind die Ergebnisse nicht auf Großmeisterniveau, sagen wir mal so. Ja, also das ist ein deutlich schwierigeres Problem. Okay, gut. Ja, was machen wir jetzt in den nächsten beiden Vorlesungen? Wir gucken uns Minimax Suche an und gucken mal, wie macht man das denn so, dass man tatsächlich zu einer optimalen Strategie kommt. Wir werden sehen, dass das nicht funktioniert und gucken uns an, wie man heuristisch trotzdem Minimax machen kann, auch wenn man nicht den ganze Strategien berechnen kann. Und dann gucken wir uns eine klassische Methode Alpha-Beta-Suche an, die die uns typischerweise die Anzahl der Züge, die wir vorausberechnen können, verdoppelt. Und so eine Verdopplung, die bringt es schon. Ja, ob man nur 3 Züge vorausberechnen kann oder 6 Züge vorausberechnen kann, macht einen Unterschied bei so etwas wie Schach. Ja, da werden typischerweise sowas wie Menschen berechnen zwischen 5, 6 und 40 Zügen voraus. Was wichtig dabei ist, dass Menschen haben eine sehr gute Intuition dafür, wo man tief vorausberechnen soll und wo man sagen kann, okay, hier eher nicht. Das können die Maschinen sehr viel weniger gut. Da braucht man gute Heuristiken. Die haben wir nur ansatzweise. Okay. Und dann gucken wir uns State of the Art an. Und ich denke, wir werden uns da auch so ein bisschen angucken, wie AlphaGo tatsächlich funktioniert. Natürlich nicht die Details. Wenn Sie das wissen wollen, gibt es ein, zwei schöne Papiere, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Können Sie mal sich dran versuchen, das etwas tiefer zu verstehen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal 5 Minuten Pause. Ich bin ganz stolz, ich habe selber dran gedacht. So, meine Uhr zeigt 11:02. Gut, also, der erste Schritt, den wir hier versuchen werden, ist Lösungen zu finden. Ja, optimale Strategien. Obwohl wir natürlich schon wissen, dass es nicht geht, ist es auf jeden Fall sinnvoll, es trotzdem mal sich zu überlegen, wie würde man das denn machen, um das dann hinterher zu erweitern um heuristische Dinge. Ja? Also, ich erinnere daran, wir sind Max, unser Gegner ist Min, und was wir wollen, ist eine Strategie, eine Gewinnstrategie zu berechnen, offline, und dann hinter unsere große Ameise auf den Weg zu schicken. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Ja? Wir suchen den gesamten Zustandsraum ab und gucken uns jeden Pfad an. Ja? Und am Ende wissen wir, ob wir gewonnen haben, in jedem Blatt. Und dann rechnen wir zurück, was der beste Zustand ist. Gut. Das ist, was wir getan hätten, wenn wir es also für Solitär oder sowas. Ja? Nun gibt es noch den blöden Min. Ja? Das heißt aber eigentlich nur, dass wir immer einen Max-Zustand abwechseln mit einem Min-Zustand, abwechseln mit einem Max-Zustand, abwechseln mit einem Min-Zustand. Ja? Und wir können nicht überall die erwartete Nützlichkeit können wir nicht maximieren, sondern da wir ja keine Kontrolle darüber haben, was unser Gegner tut, müssen wir in jedem Min-Zustand minimieren. Ja? Max fängt an oben im Baum, maximiert die erwartete Nützlichkeit der Zustände, aber das sind alles Min-Zustände. Das heißt, wir müssen minimieren, weil wir annehmen, dass Min genau das tut. Ja? Und dann müssen wir wieder maximieren. Okay? Minimieren, maximieren, minimieren, maximieren. Wie kann der Name anders sein als Minimax? Okay? So, dies hier ist jetzt, was wir uns jetzt angucken werden, ist der Minimax-Algorithmus. Und hier sieht es aus für ein sehr einfaches Spiel, bei dem man das tatsächlich machen kann, weil das so klein ist. Ja? Tic-Tac-Toe auf 3 mal 3 Feldern. Käsekästchen heißt es, glaube ich, auf Deutsch richtig. Oder zumindest hieß es damals bei uns so, wahrscheinlich heißt es mittlerweile anders. Wie heißt das denn? Wie würden Sie das nennen? Tic-Tac-Toe. Okay, ja, die Globalisierung hat zugeschlagen. Es hieß bei uns, glaube ich, Käsekästchen. Es gab so einen Käse, den gibt es, glaube ich, immer noch, ja, so einen kleinen, diesen Tartar-Käse, wo man, ich glaube, daher kam das. Okay, wir fangen an mit dem leeren Spiel. Ja. Max muss sich entscheiden, was will ich denn? Und dann guckt man sich alle Möglichkeiten an, wo man Kreuzchen setzen kann. Und dann kommt der Min dran, dann setzt er ein Kringelchen. Ja. Und dann kommt wieder der Max dran, setzt sein zweites Kreuzchen bis hin zu den terminalen Zuständen. Und da wird die Nützlichkeit verteilt. Und die können wir dann eben wieder rückrechnen. Und wir rechnen die rück, indem wir uns angucken, haben wir den gewonnen oder nicht. Ja? Und zwar immer so, dass wir über dieses hier maximieren, während min über dieses hier versucht zu minimieren. Ja, wir machen alles immer aus Max-Perspektive, damit wir irgendwie keinen ganz großen Knoten in den Kopf kriegen. Und deswegen versucht min, wenn der zu gewinnen, wenn min gewinnt dadurch, dass er die Max-Nützlichkeit minimiert. Deswegen heißt er auch min. Okay? Und dieser Baum ist einigermaßen klein. Und den kann man durchrechnen und dann weiß man ganz genau, was die Strategie ist. Und es ist tatsächlich, soweit ich weiß, so, dass man für Käsekästchen eine Gewinnstrategie hat. Das heißt, wenn ich anfange und dieser Strategie folge, gewinne ich immer. Es gibt andere Spiele, da gibt es keine Gewinnstrategie. Da ist es so, wenn beide optimal spielen, dann gibt es immer ein Remis. Ja. Das gibt es hier natürlich auch, aber die Strategie kann das abwenden. Okay. Minimax, maximieren, minimieren, maximieren und so weiter. Ja. Und was wir machen, ist eben im Wesentlichen eine Tiefensuche bis runter in den Baum und rechnen dann zurück. Ja. Hier ist unser Beispiel. Diese blauen, also ich habe es jetzt mal von Käsekästchen oder Schach oder so etwas, wo wir relativ einfache Nützlichkeitsfunktionen haben, habe ich das jetzt mal generalisiert. Das wären jetzt meine Nützlichkeitsspiele. Das ist ein Blitzspiel, ja. Das hat eine Runde, zwei Halbzüge. Ja? Max, ja, dann kommen die Min-Züge und man hat immer drei Möglichkeiten. Und wenn man sich anguckt, hier diese roten Zahlen, das sind natürlich die Utility, also die Nützlichkeiten der inneren Knoten. Ja. Min, ich fange jetzt mal hier unten an, ja, min knallt hier auf die terminalen Knoten, hat drei Möglichkeiten, versucht die Max-Nützlichkeit zu minimieren. Das heißt, er kriegt hier eine innere Nützlichkeit von 3 und hier 2, da. Auch von 2. Das heißt, Max wird den linken Ast nehmen, weil er da die maximierte minimale Nützlichkeit hat. Okay? Wie macht man das? Nun ganz einfach, wenn man das jetzt implementieren will. Ja, wir haben da die Entscheidungen. Ja, also wir haben einen Max-Zustand. Und da wird Max muss eine Entscheidung treffen. Der geht also los und guckt sich die inneren Knoten an, ja, berechnet die, indem er diese Max-Value-Funktion aufruft. Und dann, wenn er die Max-Value berechnet hat, dazu kommen wir in einer Sekunde, dann nimmt er eine Aktion, die zu dieser Max-Value führt. Genau, was wir hier gesehen haben. Ja, wir berechnen erst diese Werte und dann, wenn er weiß, dass die beste Möglichkeit 3 ist, dann sucht er sich eine Aktion aus, die zu 3 führt. Und er kann das noch nicht deterministisch machen. Ja, ist egal. Okay, wie berechnet man das? Ja, Max Value, der guckt man erstmal nach, ob man schon in einem Terminalknoten ist. Wenn man in einem Terminalknoten ist, dann gibt man einfach die blaue Zahl zurück, nämlich die Nützlichkeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagt man, ich weiß nichts. Und ich weiß nichts heißt in so viel wie Maximum von Minus unendlich. Und dann geht man die ganzen Aktionen durch und bildet das Maximum der Minimal Werte aller Nachfolger und wobei Min Value genau das Duale ist. Ja, das ist nämlich das gleiche von Min ausgedacht und statt Max von Min Value macht er eben Min von Max Value. Okay? Sehr einfache Implementation mit zwei gemeinsamen rekursiven Funktionen und das Ganze terminiert genau dann, wenn der Baum eine endliche Tiefe hat. Jetzt wissen Sie auch, warum ich darauf bestanden habe, dass wir nur endliche Zustandsräume haben. Ja? Sonst würde das hier nicht terminieren. Damit könnte man auch umgehen, das wollen wir aber jetzt hier nicht. Ich möchte möglichst alles möglichst einfach haben, damit wir einfach verstehen, was sozusagen der einfachste Vertreter einer ganzen Klasse von Spieleprogrammen ist. Okay? Spielen wir es mal durch. Max fängt an, weiß nix. Wir sind nicht terminal, also setzen wir einfach minus unendlich an. Dann gucken wir uns die ersten Knoten an. Das ist ein Min-Knoten. Min hat natürlich dann den gleichen ich weiß nichts Wert, in diesem Fall natürlich plus unendlich. Dann kommt Min zu einem Kind, das ist ein terminaler Knoten, kriegt da eine 3. In einem terminalen Knoten ist das die Nützlichkeit, die wir haben. Das heißt, das wird jetzt hochpropagiert. Das heißt, Min weiß auch, das momentane Maximum ist, das momentane Minimum ist 3. Dann guckt er sich den nächsten Kind an. Da wissen wir auch die Nützlichkeit. Das Minimum ist immer noch 3. Und immer noch 3. Ja, das heißt, wir haben, also, da haben wir uns jetzt das angeguckt. Das heißt, in diesem Fall können wir das momentane Maximum von 3 hochpropagieren, weil wir hier unten frei sind. Das heißt, wir gucken uns die nächste, mögliche Aktion angucken. Da wissen wir wieder nichts. Wir wissen, wir gehen runter bis zum Terminalknoten, können dann die 2 hochpropagieren. Das ändert da oben unser Max nicht. Hier sehen wir, dass bei den nächsten Min-Kindern ändert sich das Minimum nicht. Und wir haben noch eine dritte Aktion. Und machen weiter. Okay? Also, jetzt haben wir alles durchgerechnet. Was soll Max machen? Wir haben die Strategie durch. Was macht Max? Ich nehme an, es ist zu trivial, oder? In diesem Fall, so steht auch im Algorithmus, es ist so, dass Max diesen linken Ast nimmt. Warum? Weil das Schlimmste, was Min machen kann in alle diesen 9 Fällen, ist, dass er eine 3, also das Schlimmste, was der Min machen kann, wenn ich mich auf den linken Ast festlege, ist, dass Min eine 3 erzeugt. Wenn ich mich auf diesen Ast festlege, dann könnte das Schlimmste, was Min macht, eine 2 sein. Und hier auch. Okay? Wir nehmen hierbei an, dass Min optimal spielt. Denn sonst könnte ich ja sagen, oh, vielleicht hat der Min nicht aufgepasst. Ich nehme mal den rechten Ast, weil wenn er nicht aufpasst, dann lässt er mir eine 14 durchflitschen und die ist viel besser als die 12, die er hier durchflitschen lassen könnte. Ja? Aber das ist natürlich unsicher. Und wir wollen eine sichere Strategie haben. Okay? Deswegen, das ist genau das, was die Idee von Minimax ist. Wir wollen sicher gewinnen. Ohne Hilfe vom doofen Gegner. Ja, und in diesem Fall sagt uns diese Analyse, wir müssen den linkesten Ast nehmen. Okay? Das ist Minimax. Hier muss man ein bisschen wach bleiben, ja. Richtig, das kommt von dieser 5, die ist noch übrig geblieben. Ja, und jetzt, hier haben wir es dann hochpropagiert. Ich habe vielleicht die Frage bei einem zu früh gestellt, ich entschuldige mich. Okay? Jetzt hier haben wir alles, das weil ich wahrscheinlich einfach, weil. Nee, ja. Tut mir leid. Okay. Ist das jetzt klar? Wir maximieren die Minima. Und natürlich, wenn wir das in einem etwas weniger kleinen Spiel machen, dann geht's hier weiter. Pschum. Bis irgendwo ganz runter nach Neuseeland. Ja? Was ist gut an Minimax? Es macht uns eine vollständige, sichere Analyse, was passieren kann. Es gibt uns immer die optimale Aktion. Das heißt, es löst tatsächlich das Problem. Insbesondere, wenn wir einmal Minimax durchgelaufen haben, wissen wir ganz genau, was wir tun sollen. Das ist so ein Google Maps oder wie ein Navigationssystem. Ja, das sagt uns auch. In 300 Meter bitte links abbiegen und dann direkt wieder scharf rechts. Das ist genau, was uns auch Minimax gibt. Ja, das sagt uns, erst Bauer auf A7 und dann Springer auf sowieso. Und egal wenn wir diesen Baum, wenn wir diesen Baum hier haben, marschieren wir den durch. Und wenn dann tatsächlich, wir nehmen jetzt also dieses hier, wenn dann tatsächlich Min nicht aufpasst und eine 12 sagt, kriegen wir hier darunter, können wir wieder das Max aussuchen. Das heißt, wir haben eine vollständige Information. Und brauchen nicht mehr einen Algorithmus, der große Rechenpower hat, sondern wenn wir alle diese Zahlen und diese Zustände haben, reicht uns eine hinreichend große Ameise. Gut. Es hat im Wesentlichen genau einen Nachteil. Ja, für irgendwelche, das funktioniert im Wesentlichen genau für Tic-Tac-Toe. Also es gibt gar nicht, also Gott sei Dank gibt es Käsekästchen, ja, bei denen man das machen kann, wo man das auch vorstellen kann. Aber für alle anderen interessanten Spiele gibt es das nicht. Das ist nicht ganz richtig. Für Kalahar gibt es apparently. Ich habe das nachgelesen, steht sogar in Wikipedia mittlerweile. Gibt es tatsächlich Strategien für 4-4 und 4, und 5-5? Die sind aber gigabyte groß, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Deswegen bin ich nicht besorgt, dass Sie vielleicht eine solche Strategie berechnen können würden. Ja, ich denke mal, für 2-2 oder sowas, sozusagen Baby-Kalahar, können wir das machen. Das wäre auch sicherlich eine ganz gute Sache, das mal durchzuführen. Spätestens wenn wir irgendwie bei Kalahar 6-6 sind, sind keine Strategien mehr bekannt und das Ganze wird so groß, dass wir ein realistisches Spiel haben. Okay? Also, tolle Sache, wunderbare Theorie, leider praktisch nicht einsetzbar, weil wir die Rechenpower und die Zeit nicht haben. Was machen wir? Was wir machen, ist, dass wir eben nicht bis ganz nach zum Ende rechnen, sondern dass wir immer zwischendurch mit weiterrechnen. Ja? Und das Problem ist, dass wir dadurch einen endlichen Suchtiefen Horizont haben. Ja? Und wir kommen also tatsächlich mit diesen Spielen in das Horizontproblem. Wir rechnen irgendwie, was weiß ich, 12 Züge voraus in Schach. Wir wissen aber nicht, was danach passiert. Und wir müssen heuristisch abschätzen, wie gut diese, wie gut unser Spielstand nach diesen, an dem Horizont ist. Ja, das hat zwei Probleme. Einmal, wir müssen Evaluationsfunktionen haben. Wo kommen die her? Ja, weil wir können nicht mehr, so wie in unserem einfachen Beispiel aus diesen blauen Zahlen, wo wir uns absolut sicher sind, was die Nützlichkeiten sind, weil die stehen in den Spielregeln, können wir nicht mehr unsere Minimax-Strategie voraus berechnen. Das ist das Horizontproblem. Und um Ihnen zu zeigen, wo habe ich denn? Hier habe ich ein schönes Horizontproblem. Um sich zu anzugucken, dass das Horizontproblem tatsächlich existiert, muss man sich so eine Schachsituation angucken. Ja. Die sieht im Prinzip viel besser aus für Schwarz, ja, weil der hier noch einen Turm hat. Ja, das ist also, das ist ein klassischer Schach ist das, wenn der eine nur Bauern hat und der andere noch einen Turm hat, dann ist es praktisch nicht mehr ein nicht mehr aufzuholender Vorsprung. Ja, weil man typischerweise mit dem Turm kann man dann die Bauern jagen und dann kriegt man gewinnt man da auf praktisch jeden Fall. Dieses hier ist so gebaut, dass man es nicht verhindern kann, dass Schwarz nicht verhindern kann, dass Weiß den Bauer 1 vorrückt und dadurch eine Dame kriegt. Ja? Und wenn man eine Dame hat, ist er natürlich besser als ein Turm, weil man dann den Turm irgendwie diagonal ausmerzen kann. Aber diese Situation ist so, dass diese unverhinderbare Dame, die sozusagen die Situation komplett ändert, dass die sehr gut verhindert werden kann. Ja, denn also der schwarze Turm, der kann immer den König hier, den weißen König in Schach stellen, mit dem Erfolg, dass er sich dann erstmal um den König kümmern muss. Und er kann das beliebig häufig machen, praktisch. Ja, das heißt, der kann beliebig lange sozusagen das verhindern, dass man die Königin kriegt mit der Erfolg. Das ist egal, wie lange wir vorausrechnen können, der Game Changer immer hinterm Horizont ist. Okay? Das ist natürlich bösartig gemacht. Ja? Und nichts macht Wissenschaftlern mehr Freude als anderen Leuten. Als anderen Wissenschaftlern in die Suppe zu spucken. Ja. Aber das ist eine ganz reale Situation, in der man das Horizontproblem hat. Und sozusagen, normalerweise glaubt man sofort, dass es so eine Art Horizontproblem gibt, nämlich wenn man nur weit genug vorausrechnen muss, ja, dann kann man immer einen Vorteil machen. Aber hier sieht man sofort, ja, das ist ein Vorteil. Wo auch die beste Evaluationsfunktion kann das nicht voraussagen. Weil die Schachevaluationsfunktion muss eigentlich sagen, ha, der eine hat einen Turm, der andere hat keinen. Was soll schon Böses passieren? Ja, you're way ahead of me. Ja. Wie gesagt, das meiste, was ich hier sage, muss man cum kilo salis, ja, mit einem, also, ja, man kann auch mir hier in dieser Vorlesung sehr leicht in die Suppe spucken, gerade demonstriert. Okay, das ist natürlich ein idealisiertes Schach, was ich hier voraussetze. Okay, Horizontproblem. Aber es hilft ja nichts. Ja, selbst wenn wir das Horizontproblem haben, müssen wir irgendwie Fortschritte machen, denn wir wollen ja im Schach gewinnen. Ja? Da müssen wir halt eben einfach sagen, okay, manche Sachen werden wir nicht hinkriegen. Heuristisch. Irgendwer kann uns immer in die Suppe spucken. Okay? Wir gehen also von der exakten Lösung jetzt zu einem heuristischen Verfahren. Und das ist relativ einfach. Wir können einfach Minimax nehmen und sagen, nach einer endlichen Zeit hören wir auf und anstatt die echte Nützlichkeit zu haben, nehmen wir halt die antizipierte Nützlichkeit, die uns eine Evaluationsfunktion gibt. Und damit sind wir natürlich genau wieder in der gleichen Situation, in der wir in der informierten Suche sind, nämlich wenn wir eine gute Heuristik haben, ist alles prima. Und wenn wir eine schlechte Heuristik haben, ist alles Mist. Okay? Das heißt, wir haben jetzt wieder eingeführt, an die Theorie verlassen, Praxis, es müssen irgendwo Evaluationsfunktionen vom Himmel fallen. Und wenn ich sage vom Himmel fallen, dann gibt es da nur einen, der Evaluationsfunktionen runterschmeißen kann, und das sind Sie. Ja? Das ist immer so, wenn der Professor sagt, and then magic happens, das heißt Übungsaufgabe. Ja? Sie machen die Magie wahr. Und das ist genau das, was wir wollen. Und wir wollen natürlich diese Heuristikfunktion, die wir aus der Suche schon kennen, wollen, dass sie sowohl gut ist, und das heißt, sie sagt gut voraus, wie gut mein Brett tatsächlich ist. Ja. Und zum Zweiten soll sie bitteschön billig sein. Ja. Denn wenn wir Tiefe 17 vorausberechnen wollen, dann haben wir wahnsinnig viele terminale Knoten. Oder was heißt nicht terminale Knoten, sondern Fringe-Knoten. Und für jedes Einzelne müssen wir berechnen, wie gut das denn eigentlich ist. Ja, das heißt, wir wollen sowohl genau als auch schnell, und das ist natürlich widersprüchlich. Genau können wir zum Beispiel durch Minimax erreichen, aber das war ja gerade, weil es zu viele gibt, können wir das gerade durch Minimax machen. Deswegen müssen wir irgendwas Schlaues tun. Sprich, man guckt irgendeinem Schachspieler auf die Finger oder man hat selber gute Ideen. Und typischerweise sind solche Ideen, dass man anfängt, irgendwelche Sachen zu zählen. Wie viele Bauern habe ich? Wie viele Türme habe ich? Wie viele und so weiter. Ja, und wenn ich mehr Türme habe und dann gebe ich jedem Turm, gebe ich, was weiß ich, einen Wert von +4 und jedem Rössel gebe ich einen +2,5 oder was weiß ich, je nachdem, wie gut wir einen Rössel finden. Und dann hat man eine Heuristik und dann sagt man, okay, jetzt haben wir gezählt und dieses Brett hat einen Vorsprung von +7. Und dann kommen wir in diese Situation hier. Natürlich ist das genau das gleiche Bild, was ich Ihnen eben auch gezeigt habe, nur für ein interessanteres Spiel. Wir haben nicht mehr ein Einrundenspiel, sondern wir hören mit Minimax nach einmal auf. Das heißt, das geht alles noch weiter. Und weil wir aufhören, können wir nicht mehr die echten Nützlichkeiten hier abfragen, weil das ja keine Terminalknoten sind, sondern die heuristischen. Okay? Das ist, was ich meinte, wenn ich sagte, Minimax mit Evaluationsfunktionen, Pipi leicht. Die Schwierigkeit steckt natürlich darin, echte Evaluationsfunktionen zu finden. Und das wird es natürlich auch sein, was für Calas interessant sein wird. Ja? Sie werden alle Minimax mit Alpha-Beta-Pruning wahrscheinlich machen. Alle denselben Algorithmus. Was sie nicht wahrscheinlich anders machen sollten, ist, dass sie den Gegnern ihre Evaluationsfunktionen nennen. Denn dann können die nämlich einfach sagen, dann können die nämlich ihren, können sie sofort sehen, ob sie gut genug sind, sie zu schlagen. Ja. Denn was wir machen werden, ist, dass wir die gegeneinander anlaufen lassen werden. Das können sie natürlich auch machen. Okay. Das wird jetzt Hauptunterscheidungsmerkmal sein. Es gibt natürlich auch noch Optimierungen bei Minimax. Wie wir gleich sehen werden. Okay? Und jetzt kann man, was sind denn Evaluationsfunktionen? Ja, also ein typisches Ding ist, wenn man einen Bauer, gibt man sich eine 1 für einen Springer 3, für einen Läufer 3, für einen Turm 5 und für eine Dame 9. Okay? Das ist so eine der Standard-Evaluationsfunktionen für Schach. Und 3 Punkte, wenn man 3 Punkte Unterschied im Material hat, dann muss man schon ziemlich doof sein, um das wieder zu verspielen. Ja? Das funktioniert ganz gut. Und dieses hier, diese Evaluationsfunktion, ist recht einfach zu berechnen. Ja? Das ist nur einfach eine. Man zählt, was man an Material hat, man addiert die Summen auf und dann kommt man schon. Ja, wie weit kommt man? Gegen Kasparov kommt man damit nicht an. Gegen so einen Schachspieler wie mich wahrscheinlich schon. Also ich bin kein ordentlicher Schachspieler, ich kann lesen nicht in die Regel. Es ist natürlich für die Einschätzung, und wenn man einen guten Schachspieler fragt, dann fängt er an zu grinsen, wenn er sieht, dass das, sondern was die eigentlich gucken, ist wie steht die Bauernreihe? Ja, und sind die decken die sich gegenseitig und alle solche Sachen, ja, die man als Anfänger dann irgendwann merkt, dass man Mist, gegen diese Bauernreihe komme ich gar nicht an, weil die sich alle gegenseitig decken, ja, dann gehen einem die Augen auf und sagen, haha, es ist mehr als zäh. Ja, das macht natürlich Schach interessant. Aber dieses hier ist eine Sache, das könnte ein Teil einer Evaluationsfunktion sein. Und dann fängt der Spaß erst richtig an. Dann kann man sich überlegen, wie bewerte ich denn Bauernreihen? Diagonalen sind wahrscheinlich besser als irgendwie weit versprengte Bauern. Ja, die Länge der Diagonalkette spielt sicherlich eine Rolle. Ein eingekeilter Turm ist praktisch nichts wert, ja, weil der nicht. Der kann ja nicht dahin, wo ich ihn brauche, ja, wenn da irgendwie andere Leute davor stehen. Und das können natürlich so Leute wie der da extrem gut. Warum? Weil die Zehntausende von Stunden auf diese Bretter geguckt haben. Und es gibt so in der Kognitionsforschung diese 10.000-Stunden-Regel. Man wird in irgendetwas richtig gut. Egal wie talentiert man ist, wenn man es 10.000 Stunden intensiv gemacht hat. Ja? Ihr Studium ist so etwa 1.000 Stunden im Jahr. Ja? Das heißt, so richtig gut werden Sie rund um die Promotion, wenn Sie Promotion machen, oder so im 4., 5. Jahr bei Microsoft oder so auch immer, was auch immer sie tun. Ja? Wenn sie mehr als 1.000 Stunden im Jahr studieren, dann werden sie schneller gut. Und es gibt relativ belastbare Ergebnisse, die sagen, die diese 10.000 Stunden Regel relativ gut bestätigen. Und im Wesentlichen, und das finde ich relativ frustrierend und ernüchternd, wenn man sich anguckt, was diese ganzen Superstars, warum die Superstars sind. Ja, Mozart, der Konzerte gegeben hat mit 7 Jahren, der hatte seine 10.000 Stunden annähernd hinter sich, als er 7 war. Ja, den hat sein Vater Tag und Nacht Klavier spielen lassen, seitdem er 3 war. Ja, Boris Becker, ich weiß nicht, wer den noch kennt, ja, der hatte auch einen einen extrem rabiaten Vater, der den wirklich Tag und Nacht auf dem Tennisplatz gehabt hat. Und dann hat der halt eben Bälle geschlagen die ganze Zeit und irgendwann war er gut. Ja. Und es ist tatsächlich so, Studieren ist wie Training und je mehr Eisen man stemmt, damit, so mehr kommt hinterher heraus. Und bei Schachspielern, was dabei rauskommt, ist, dass sie sehr genau wissen, wie gut ist denn das Brett? Ja? Die müssen nicht lange darüber brüten, was mache ich denn? Die können auch sowas wie Blitzschach spielen. Ja, oder Parallelschach. Also Leute wie Kasparov, die können gegen sie alle Schach spielen. Ja, der geht dann vom Brett und macht klack, 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 klack und gewinnt gegen 50 Leute gleichzeitig. Ja. Der hat dann hinterher Muskelkater in den Beinen, aber angestrengt im Kopf ist er nicht. Warum? Weil er eine gute Evaluationsfunktion hat und weiß, wie gut was ist. Der braucht dann auch schon fast gar nicht mehr vorauszurechnen. Okay? Das ist nicht seine einzige Evaluationsfunktion. Gut. Also. Angenommen, dies hier ist nicht seine einzige Evaluationsfunktion. Wie kommen wir denn zu besseren Evaluationsfunktionen? Was man machen kann, ist, wenn man kann sich einfach statt einer Evaluationsfunktion zwei von Evaluationsfunktionen nehmen. Und dann kann man die linear kombinieren. Einfach gewichtete Mittel aus Evaluationsfunktion. Und das ist immer noch relativ einfach und schnell und funktioniert ein wenig besser. Dann kann man nämlich zwei Kriterien haben, nach denen etwas besser ist. Ja, man kann entweder eine unheimlich gute Bajorn-Reihe haben oder aber eine freie Dame. Und kann man sich überlegen, ist eine unheimlich gute Bauernreihe, wie viel mal besser ist das als eine freie Dame? Und wenn es dreimal so gut ist wie eine freie Dame, dann muss man die Bauernreihe eben mit einem Drittel so gut wählen wie die Dame. Oder umgekehrt, ich komme da immer durcheinander. Aber Sie wissen, Sie kriegen das schon raus. Okay? Wie kommt man zu diesen Gewichten? Tja, entweder man ist schlau, ja, dann weiß man die einfach. Der gute Schachspieler hat dazu Intuitionen oder kann die Intuitionen gewinnen durch Nachdenken. Oder man kann das lernen. Ja, das ist eine typische Sache, ja, wenn Sie sich an die genetischen Algorithmen überlegen, ja. Man könnte einfach einen genetischen Algorithmus darüber rauslaufen und sagen, okay, dann lassen wir doch mal Leute gegeneinander Schach spielen und dann machen wir einen genetischen Algorithmus über diese Kette von Gewichten. Und nach ein paar tausend oder Millionen Spielen wird dann schon eine gute Gewichtsfunktion rauskommen. Okay? Kein Problem. Sowas kann man machen. Sowas können Sie auch probieren für Ihren Kalarspieler. Und was man dann typischerweise macht, also dann fängt es jetzt so langsam an, irgendwie ins Eingemachte zu gehen, ist, dass man sich dann überlegt, naja, ich muss das ja nicht vielleicht immer alles berechnen. Ja, ich kann ja manchmal sozusagen aus den Änderungen was abschätzen. Ja, dass ich aus einer Bewertung, dass ich so Bewertungen über gewisse Aktionen drüber speise. Ja, wenn ich also eine Aktion habe, die meine Bauernreihe nicht verändert, weil ich irgendwie den König hin und her bewege, dann brauche ich nicht einen neuen, brauche ich den Wert der Bauernreihe nicht nur neu berechnen. Und solche Sachen werden dann verwendet, um Arbeit zu sparen. Denn es geht natürlich auch darum, dass man Rechenarbeit spart. Denn jedes bisschen Rechenarbeit, was ich hier spare, kann ich da für tiefere Suche aufwenden. Genau. So. Dann ist natürlich noch die Frage, wie tief suche ich denn? Und das ist sehr schwierig, ein ganz schwieriges Problem. Und das hängt auch sehr vom Spiel ab. Die meisten Spiele erlauben dir nicht beliebig tiefe Suche, ja, weil irgendwann dein Gegner verstirbt oder sowas. Deswegen haben die meisten Spiele, zumindest in ihren Wettbewerbs, Modi, haben irgendeine Zeituhr. Wenn man Glück hat, heißt es, für jeden Zug hat man 2 Minuten Zeit. Ja, dann weiß man, wie tief man suchen kann, nämlich bis es bimmelt. Schach macht das ein bisschen anders. Schach sagt, wir haben eine Gesamtzeit. Und dann manchmal spielen die Leute ganz schnell, ja, brauchen sehr wenig Zeit, sodass sie dann in kritischen Zügen, wo sie das Gefühl haben, jetzt muss ich aber mal nachdenken, sonst geht hier was in die Binsen, dass sie dann viel Zeit haben. Das heißt, man muss außerdem noch zusätzlich zu der Sucherei, muss man sich überlegen, lohnt es sich jetzt im Moment viel zu suchen oder lohnt es sich nicht? Und da braucht man irgendwie ganz andere Methoden. Und wenn man sich diesen Baum anguckt, ich habe den ja immer wunderbar flach quer abgeschnitten bei einer konstanten Tiefe. Das ist natürlich ganz großer Quatsch. Das würde man nie so machen. Man würde natürlich an den kritischen Stellen würde man tief suchen und an den weniger kritischen Stellen würde man nicht so tief suchen. Frage ist natürlich, was sind die kritischen Stellen? Wir wissen es nicht. Ja, wir müssen dafür irgendwelche Kriterien haben, typischerweise Heuristiken in irgendeiner Bauart. Und wenn man so gar nicht weiter weiß, kann man immer Iterative Deepening machen. Okay? Das ist aber auch tatsächlich, dass man dann jedem zeigt, ich habe keine Idee. Ja? Immer wenn man jemanden sieht, der Iterative Deepening macht, dann heißt das einfach, ich weiß halt nicht weiter. Okay? Tun wir doch mal so, als hätten wir unendlich viel Rechenzeit. Haben wir aber nicht. Was könnte hier ein Ausweg sein? Und das ist ein großes Forschungsthema und das wird nicht adäquat dargestellt mit dem, was ich jetzt sagen werde. Aber es gibt so Strategien, wo man sagt, manchmal, wenn es auf dem Spielfeld unruhig ist, dann will ich an den Stellen, wo es unruhig ist, da will ich was für tun. Ja, es gibt in Schach zum Beispiel, gibt es irgendwie so diese Phasen im Spiel, wo einfach, das sind so Austauschphasen, wo man sagt, gut, jetzt mein Bauer schlägt deinen Turm und dein Turm schlägt sowieso und dann innerhalb von 5 Zügen großes Gemetzel. Sind plötzlich also 5 Ganzzügen sind dann plötzlich 7 Figuren weg. Ja? Man kann sich vorstellen, dass man solche Situationen tiefer durchsuchen will, dass man da einem bitteschön nicht der Horizont zuschlägt. Ja? Dass die anderen dann doch in dieser Austauschphase die Königin kriegen, ja, die man ja die ganze Zeit schützen wollte. Deswegen will man da tief suchen. Während andere Dinge, wo man eigentlich nur den König dahinter irgendwo hin und her schiebt und sowas, da passiert nichts, weißt du ganz genau, da würde man nicht so tief suchen und sagen, okay, ja. Und das ist so eine Art Unruhesuche. Wenn man irgendwie eine Heuristik dafür hat, wie viel Unruhe ist in einer Gegend, dann kann man sagen, da werde ich es extra Mittel für spendieren. Und gerade in so ganz großen Unruhesituationen, dann muss man halt eben so lange durchsuchen, bis die Unruhe beendet ist. Damit man an dieser Stelle, an dieser kritischen Stelle, nicht in das Horizontproblem läuft. Okay? Das ist jetzt nicht Pseudocode. Ich hätte auch Schwierigkeiten, den Pseudocode sozusagen spielunabhängig anzugeben. Aber das sind so kleine Hints, mit denen Sie vielleicht Ihren Kalaha-Spieler verbessern können. Okay, ich glaube, einigermaßen habe ich das Ende getroffen. Wir werden uns in der nächsten Vorlesung am Montag werden wir uns angucken, wie man allgemein für Minimax-artige Suchen im Wesentlichen die Suchtiefe, die man absuchen kann, verdoppeln kann. Das ist, wenn Sie sich vorstellen, dass alle diese Suchbäume exponentiell sind, ein ganz schön großer Brocken. Ja, das ist also, ob man 10 hoch 20 oder 10 hoch 40 absuchen kann. Irgendwo ist dazwischen das Alter des Universums. Ja. Also wenn man doppelt so weit suchen kann, dann kann man es unter Umständen in diesem Universum noch schaffen. Und das heißt, das ist ein Big Deal. Und das ist, was Alpha-Beta-Suche macht. Jeder, der von Ihnen nicht Alpha-Beta-Suche macht in diesem Kalarspieler, hat schon verloren. Das ist eine andere Art und Weise, deswegen sollten Sie aufpassen. Gut, aber erst nächste Woche. See you then.